Gut, dann wollen wir bitte die Devas einladen. Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadamang Munirajasa Sonanto Sagamokadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, den Spruch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der ist uns allen bekannt. Und gleichzeitig ja, wird er nicht nur oft vergessen, sondern wir wissen ganz einfach auch nicht, wie wir es machen sollen. Ja. Wie macht man das, sich selber lieben? Klar kann man liebevolle Gedanken sich selbst gegenüber haben, aber so richtig konkret, ja, also ich finde die Methode, den Metascan, wirklich so super, weil wir da ganz was Handfestes in der Hand haben, ganz was Konkretes machen können. Und ich werde heute noch ein bisschen Erweiterungen auch reinbringen, wo mir nochmal so neue Ideen und Inspirationen gekommen sind, wie wir das noch vielleicht ein bisschen detaillierter praktizieren können. Ja. Was jetzt bei der Methode auf alle Fälle stattfindet, ist, dass eine gewisse Heilung stattfindet, auch wenn es uns vielleicht nicht ganz bewusst ist. Ja. Allein durch dieses Durchgehen durch den Körper findet eine gewisse Heilung statt. Wir gehen an die einzelnen Körperbereiche ran, verweilen da einen Moment, lassen dann auch noch Metta hineinstrahlen und lassen dann diesen Bereich wieder los und gehen weiter. Und allein dieses Dasein und wieder loslassen ist natürlich schon eine Bewegung, kann man sich ja gut vorstellen, der Erweiterung, der Heilung, ja, der Auflösung. Was hier bei der Methode noch besonders ist, dass wir wieder lernen, uns selber zu spüren. Man würde denken, ja, das ist selbstverständlich, dass man sich selber spürt, aber das ist alles andere als selbstverständlich. Und wir leben in einer Zeit, wo es immer weniger selbstverständlich ist, weil ganz einfach so viel auf uns einströmt, dass oft die einzige Möglichkeit, mit dem Ganzen ja, irgendwie umgehen zu können oder dem Ganzen Herr zu werden oder das verarbeiten zu können, ist oft, dass wir eben dicht machen. Und dieses Dichtmachen hat als Resultat, dass wir auch nicht mehr spürsam sind. Und das ist natürlich eigentlich das größte Leiden, das wir uns als Menschen zufügen können, sich selber nicht mehr zu spüren. Das ist das Schlimmste eigentlich, was man erleben kann. Weil nicht, wenn das jemand schon mal ansatzweise erlebt hat, sich selber nicht mehr zu spüren, dann weiß die Person natürlich, von was ich da spreche. Ich habe es einmal auch erlebt, war in einer Krise, in der ich mich befunden habe, und da war dieses sich selber spüren auf einmal nicht mehr so selbstverständlich, wie ich es vorher gekannt habe. Und ich habe da zumindest geahnt oder einen Eindruck davon bekommen, was das bedeutet, sich selber nicht mehr zu spüren. Und es ist natürlich dann gefolgt von einem totalen Mangelzustand, sich selber nicht zu spüren. Das ist natürlich etwas sehr Mangelhaftes, sehr Unerfüllendes. Wo es dann teilweise sogar ja, Menschen gibt, vor allem auch Frauen, junge Frauen, die dann sich sogar irgendwas zufügen, um sich wieder zu spüren. Es sind natürlich Auswüchse. Aber vielleicht ansatzweise können wir das auch nachvollziehen, dass es sich selber nicht mehr so spüren, wie wir es vielleicht schon gewohnt waren oder wie wir es vielleicht schon erlebt haben. Und dann versucht man natürlich, diesen Mangel irgendwie anderweitig zu beseitigen. Und da ist ja unsere Gesellschaft sehr, sehr kreativ, also unglaublich kreativ. Es wird uns ja unglaublich viel angeboten, immer extremer. Auch natürlich ein Zeichen dafür, es muss auch immer extremer werden, sodass man sich überhaupt noch spüren kann. Also man muss da bloß einmal aufs Oktoberfest gehen und dann diese ganzen Fahrmöglichkeiten da anschauen. Früher war es eine Achterbahn, die halt raufgefahren ist und wieder runtergefahren ist. Und jetzt ist es mit so und so viel Loopings und was da alles gibt, wenn ich die Autobahn auch entlang fahre, manchmal Richtung Linder, da ist dann an der A96, da ist so ein Vergnügungspark. Da kann man rechts auch so gewisse Fahrmöglichkeiten sehen, wo dann ganz so, weiß nicht, irrsinnig hochgefahren wird und dann fällt man in einem Fall runter. Oder was alles noch gibt. Auch unsere Filme werden immer extremer, muss immer noch spannender werden, noch herausfordernder werden. Und das Resultat ist natürlich, dass wir immer mehr abstumpfen. Und es ist so ein Teufelskreis, in dem wir uns da befinden. Auf der einen Seite muss natürlich das noch extremer werden, sodass wir noch erreicht werden, dass wir noch irgendwas spüren auch. Und gleichzeitig ist dieses noch extremer werden natürlich auch etwas, wo wir immer mehr noch abstumpfen werden. Und das ist ein Dilemma, in dem wir uns befinden. Und das gerade auch auf dem spirituellen Weg eine große Herausforderung darstellt. Weil auf der einen Seite hören wir ja, dass das ganz wichtig ist, das Herz aufzumachen, da sind wir jetzt dabei, die Liebe wieder zu entfalten und vor allem auch wieder spürsam zu werden. Gerade wenn wir jetzt den Metascan gemacht haben, da geht es ja darum, wieder spürsam zu werden. Und gleichzeitig ist es auch nicht einfach, mit diesem offenen, weiten, spürsamen Herz dann in der Welt zurechtzukommen. Was machen wir also? Ja, ich denke, eine Möglichkeit ist, sich auch ein bisschen von dieser Welt so abzuschotten. Das ist eine Möglichkeit. Wir müssen ja nicht all das reinziehen, was da ständig auf uns einprasselt. Wir können daher auch ein bisschen vorsichtiger sein. Vielleicht auch nicht nur zu schauen, wie können wir unseren Körper gut ernähren, mit guter Nahrung ernähren, sondern auch zu schauen, wie können wir unser Herz und unseren Verstand auch gut ernähren. Also da auch wirklich aufpassen. Ja. Und nicht denken, es kommt nicht so drauf an. Es kommt schon sehr drauf an. Wir sind beeinflussbar, sowohl für Gutes als auch Negatives. Und sich das auch bewusst machen. Und dann vielleicht nochmal sich selber die Frage stellen, ja, mit was möchte ich mein Herz oder meinen Geist ernähren? Was für eine Nahrung möchte ich ihm zuführen? Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist vielleicht, sich auch eine Situation zu schaffen. Und wir haben da schon auch eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit. Sich eine Situation zu schaffen, und das ist natürlich das Ideal, wie in einer Herzensgemeinschaft zu leben, an einem Platz zu leben. Das ist auch immer so ein Wunsch, den wir noch so mit uns rumtragen, nochmal vielleicht eine Gemeinschaft zu gründen, wo man wirklich berührt werden kann, da wo es ganz einfach, ganz einfach ist, das Herz aufzumachen und wo es eigentlich selbstverständlich ist, mit einem offenen Herzen zu leben und diese Verbundenheit zur Schöpfung und zu den Mitwesen zu erleben. So ein bisschen ähnlich wie in der Metta Vihara, vielleicht nochmal so einen ähnlichen Platz zu schaffen, ich weiß es noch nicht. Wir versuchen dafür offen zu sein, ob sowas nochmal in unser Leben kommen möchte. Und ja, inzwischen ist diese Offenheit wieder gewachsen. Ich war ja 32 Jahre in Buddha-Haus-Projekt, in Gemeinschaften verschiedenster Zusammenstellung habe ich da gelebt. Und Gemeinschaft ist nicht immer ganz einfach. Vielleicht auch so ein kleines Geheimnis, das ich da verraten kann oder das ihr auch wisst. Gemeinschaft ist nicht immer ganz einfach. Und dann war nach diesen 32 Jahren war erst einmal so auch so ein innerer Impuls, da jetzt ist auch gut mit Gemeinschaftsleben und jetzt leben wir Zweisamkeit, traute Zweisamkeit. Und ja, jetzt nach ein paar Jahren dieser trauten Zweisamkeit ist nochmal so eine langsam wachsende Bereitschaft, so möchte ich es vielleicht nennen, langsam wachsende Bereitschaft da, vielleicht doch nochmal offen zu sein, wenn sowas nochmal in unser Leben kommen möchte. Mal schauen. Da gehören natürlich viele andere Faktoren auch dazu. Da muss man auch einen Platz finden. Man muss auch Menschen finden, die vielleicht bereit sind und die auch passen für so eine Gemeinschaft. Man braucht natürlich auch Geld, um vielleicht so einen Ort auch irgendwie zu kaufen. Aber ich habe immer festgestellt, wenn die Zeit reif ist und auch vor allem Menschen da sind, die reif dafür sind für sowas, dann ist so ein Ort dann meistens auch irgendwo da. Ja. Es war auch hier so, als die Zeit reif war mit Aya Kema, wo wir sie gefragt haben, ob sie bereit wäre, nach Deutschland zu kommen, um hier zu leben. Es war so ein kleiner Kreis von Schülern, die sie gefragt hat. Und sie hat es bejaht. Und dann war es eigentlich nicht so schwierig, diesen Ort auch zu finden und auch jemand zu finden. Das kam dann alles so zusammen, jemand zu finden, der auch das Geld dafür gegeben hat. Und das war dann schon auch immer beeindruckend, wie dann sowas auch sich manifestiert, wenn die Zeit reif ist. Und das kann man auch nicht erzwingen. Aber man kann daran arbeiten, vielleicht das Herz nochmal für sowas zu öffnen. Ja, das ist eine andere Möglichkeit. Und gleichzeitig können wir jetzt nicht alle in dieser im Garten Eden leben, sondern viele von uns haben natürlich gewisse Verpflichtungen, sind darauf angewiesen, an Orten zu leben, wo es vielleicht nicht ganz ideal ist, aber auch diese Orte kann man sich schön gestalten. Also man kann auch inmitten einer Stadt leben, ja, und kann sich die Wohnung total schön herrichten. Und man kann irgendwo auf dem Land leben und die schönste Umgebung haben und trotzdem geht im Kopf ganz was anders vor, als wir uns vielleicht wünschen würden. Also es liegt auch natürlich an uns. Und es liegt auch vor allem daran, mit was wir unseren Geist ernähren. Hier mit dem Metascan haben wir die Möglichkeit, eben wieder diese Spürsamkeit auch zu üben und zu trainieren, wieder spürsamer zu werden. Und das ist ganz interessant auch, das ist auch so eine Art Überprüfung, dass ich auch so einmal so nachschauen kann oder erkunden kann, wie spürsam bin ich denn eigentlich? Und das ist schon auch interessant, wenn man so den Metascan macht, so durch den Körper durchgeht und dann vielleicht feststellt, an der einen oder anderen Stelle habe ich eigentlich nicht viel gespürt oder an großen Körperbereichen habe ich wenig gespürt, ja? Oder an anderen Körperbereichen habe ich wieder gut gespürt oder vielleicht habe ich überhaupt relativ wenig gespürt. Also so. Aber das ist nicht irgendwie ein Grund, sich da selber zu tadeln, sondern es ist ein Grund dafür, um nochmal so einen Entschluss zu fassen. Ich möchte mehr wieder mich dafür öffnen, dass ich mich selber wieder besser spüre. Und vielleicht auch den Entschluss fasse, ich werde jetzt ganz einfach den Metascan oder die Stück-für-Stück-Methode oder den Bodyscan oder wie immer man diese Methoden bezeichnet. Ich werde es ganz einfach jetzt regelmäßiger machen. Und es ist auch so, wenn wir es regelmäßig üben, dann wird das Resultat entsprechend sein. Wir werden uns mit der Zeit immer besser spüren. Und da spreche ich durchaus auch aus eigener Erfahrung. Ich konnte am Anfang, wo ich das die ersten Male gemacht habe, auch nicht alles gut spüren. Und mit der Zeit wurde es immer besser. Ich habe das ganz, ganz häufig gemacht, ganz regelmäßig gemacht. Und jetzt natürlich auch in den Kursen, wo ich es dann immer wieder anleite und besonders natürlich konzentriert machen muss, sodass das dann auch gut rüberkommt. Und so habe ich mir über viele Jahre das auch so immer ein bisschen begleitend angewöhnt, das auch nebenbei laufen zu lassen, damals eben noch von Kassette. Jetzt wüsste ich gar nicht mehr, wie ich es dann laufen lassen soll. Heute ja, übers Handy wahrscheinlich, irgendwie runterladen und dann das nebenbei laufen lassen. Aber jetzt ist meine eigene Fähigkeit so weit fortgeschritten, dass ich das gut selber machen kann. Ja. Aber schaut für euch da, wie es für euch gut ist und möglich ist. Heute haben wir eine Zeit gehabt, so, glaube 42, 43 Minuten. Das war sehr, sehr ideal. Eigentlich ist es eine Zeit, wo in der Mitte ist, wo es nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz ist, wo man alles gut reinspüren kann und alles gut sozusagen auch behandeln kann, bestrahlen kann. Also das war so ein Zeitrahmen, der sehr, sehr stimmig war heute. Vielleicht auch da noch, das kann sein, dass bei dem Metascan auch einiges an Blockaden hochkommt. Dass da nicht nur das Lichte in uns zugänglich wird, sondern auch das Dichte in uns zugänglich wird. Also auch da vielleicht ganz positiv daran gehen, mit dem Metascan haben wir eine Möglichkeit, wo wir sozusagen automatisch einen Reinigungsprozess, einen Heilungsprozess stattfinden lassen können. Wir müssen da gar nicht genau wissen, wo kommt denn das her oder warum ist da dieses Ziehen im Körper, warum ist da diese Verdichtung da, warum brennt es da und warum ist da diese Spannung da oder diese. Wir müssen es gar nicht so genau wissen, wir machen es ganz einfach und das hat immer, also das kann ich euch garantieren, es hat immer einen heilsamen Effekt. Wenn ihr vielleicht bei der Methode auch eine leichte Übelkeit gehabt habt, also das kann auch vorkommen, das ist ein sehr, sehr gutes Resultat. Das ist ein Resultat, das zeigt, dass vieles ausgeschwemmt wird, also losgelassen wird. Also wenn sowas da war, seid wirklich positiv mit dieser Methode. Oder wenn ihr das Gefühl gehabt habt, ich bin gar nicht gut reingekommen, ich habe so viel Widerstand gehabt, dann ist es auch ein gutes Resultat. Widerstand ist auch natürlich eins der Hindernisse. Und wenn man da rankommt und das spürt, dann ist das natürlich super, weil indem man rankommt, indem das ins Bewusstsein kommt, in den wachen Bereich kommt, kann es auch losgelassen werden und geheilt werden. Bei manchen ist es so, dass sie, wenn sie nur davon hören, dass jetzt Stück-für-Stück-Methode gemacht wird oder Metascan gemacht wird, dass sie da schon Widerstand bekommen. Also da ist die Methode besonders geeignet bei diesen Menschen. Bei denjenigen, die vielleicht nicht wirklich zur Ruhe kommen, sich nicht wirklich gut konzentrieren können, weil der Geist ganz einfach zu aktiv ist, bei der Atembetrachtung. Bei denen ist es auch angesagt, diese Methode vielleicht sogar hauptsächlich zu machen. Ja, da ist ganz einfach ein bisschen mehr zu tun. Ganz eine schöne Möglichkeit, diesen aktiven Geist auch ein bisschen was zu tun zu geben. Ja. Dann, was auch ein Effekt ist, wir haben jetzt schon ein paar Mal davon gesprochen, dass der spirituelle Weg auch ein Weg des Loslassens ist. Und dann wird oft gefragt, ja, wie geht denn das Loslassen? Hier lernen wir es automatisch, das Loslassen. Ich sage manchmal, wenn man an der Schulter ist und die Schulter spürt, um dann weiterzukommen, den Oberarm entlang zum Ellbogen zu kommen, muss man die Schulter loslassen, weil sonst kommt man nicht zum Ellbogen. Es geht ganz einfach nicht. Also es findet ja, ein automatisches Loslassen statt, ein Loslassen, das wir vielleicht gar nicht so bewusst mitbekommen, aber es ist eben eine Loslassübung auch, die da stattfindet. Und natürlich, was auch stattfindet beim Metascan, ist, dass wir Metta entfalten, dass wir die Liebe entfalten, dass wir immer wieder auch zwischendrin diese Sonne, diese Metta-Sonne in unserem Herzen spüren und die dann reinstrahlen lassen in die verschiedenen Körperbereiche. Und unterstützt mit diesen Metta-Worten offen und weit, Licht und Leicht, ganz entspannt. Oder Worte, die ihr vielleicht auch für euch geeignet findet. Also es sind alles Resultate, heilsame, segensreiche Resultate von der Methode. Und jetzt möchte ich noch auf einen anderen Aspekt eingehen, der mindestens genauso heilsam ist wie der Metascan, Und zwar ist es die Vergebenspraxis. Die ist zwar nicht explizit erwähnt in der Metta-Sutta, aber es ist ganz einfach eine der wichtigsten Kräfte, die wir entwickeln können. Und gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben, ist es vielleicht eine die Kraft, die am dringendsten notwendig ist. Die Kraft der Vergebung. Ja. Man braucht bloß in den Gazastreifen schauen, wo immer wieder dieses alte Gesetz angewandt wird, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wenn du ja dieses Rachegesetz angewandt wird. Und da mal rauszukommen, vielleicht tatsächlich einmal das zu leben, was Jesus vor über 2000 Jahren auch an Reform reingebracht hat in dieses Lehrgebäude. Es war ja diese ganz vielleicht sogar große Reform, diese Praxis der Vergebung und die Feindesliebe, die er gelehrt hat. Und das eben auch für uns zugänglich zu machen und dass wir das anwenden können, dass wir das lernen können. Und da gibt es aus der hawaiianischen Tradition eine total schöne Möglichkeit, das ist die Ho'oponopono-Praxis. Und da gibt es dieses kleine Heftel dazu und das würde ich euch sehr ans Herz legen, euch dieses kleine Büchel zu kaufen, Ho'oponopono vom Ulrich Emil Dupré, das hawaiianische Vergebungsritual. Und da möchte ich euch eine Stelle daraus vorlesen, wo das eben sehr, sehr schön dargestellt wird, wie effektiv und wie heilsam diese Methode ist und wie wir sie auch anwenden können. Die Geschichte des Dr. Hu Len, da ist noch ein Vorname, aber es ist schwierig zu lesen. Die Geschichte des Dr. Hu Len. Die amerikanische Ärztin Dr. Erika Hertig nannte Ho'oponopono die effektivste Problem- und Konfliktlösungsmethode, die je in einer Kultur ersonnen wurde. Es wurde vor allem durch Dr. Hu Len und seine Geschichte der Heilung von mehreren psychisch kranken Gefangenen bekannt. Diese Begebenheit, die im Internet weit verbreitet ist, gilt als therapeutisches Wunder und zeigt, wie effektiv Ho'oponopono ist. Übrigens gilt es in den USA als anerkannte Therapie und selbst zur Vergebung auf diplomatischer Ebene gibt es bereits mehr als 50 Studien. 1983 wurde Dr. Hu Len von einem Bekannten gebeten, in der psychiatrischen Abteilung des Staatsgefängnisses von Kaneohe auf Hawaii zu arbeiten, wo über 30 psychisch kranke Gefangene einsaßen. Es herrschte Personalmangel und das hatte seinen Grund, denn die Anstalt und die dortige Arbeit wurden allgemein als die Hölle bezeichnet. Das Gros der Angestellten war krank, dienstuntauglich oder kündigte so schnell wie möglich nach der Einstellung. Dr. Hu Len willigte ein, dort zu arbeiten, jedoch unter der Bedingung, eine Methode anwenden zu dürfen, die er gerade gelernt hatte. Dies wurde ihm gestattet, doch durfte er nur die kranken Reporte der Gefangenen lesen und keine Gespräche mit den Insassen führen. Was tat Dr. Hu Len? In den folgenden 4 Jahren las er mehrmals täglich die Berichte der Gefangenen und fragte sich dabei, was ist in mir an Dunkelheit, an Negativem, an Gewalt und Hässlichkeit, dass es so etwas in meiner Welt gibt? Was ist mein Anteil daran, dass mein Bruder im Geiste so etwas getan hat? Immer wenn er etwas davon auch in sich, in seinem Herzen gefunden hatte, Gewalt, Aggression, Hass, Rache, Neid, Eifersucht, die ganze Palette menschlichen Abgründe, machte er ein Ho'opono nach hawaiianischer Tradition und fasste es mit folgenden Sätzen zusammen. Es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich und ich danke dir. Also er hat jetzt diese Anteile, die durch diese Krankenakten in ihm selber angesprochen wurden, diese dunklen, diese nicht so angenehmen Anteile, in sich mit dieser Praxis sozusagen geheilt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ich liebe dich und ich danke dir. Es ist so, vielleicht kurz zur Erklärung, bevor ich dann weiterlese. Es ist so, dass alles, was wir in unserem Leben erleben, nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene und auf der mentalen Ebene, dass das auch einen Eindruck in unserem Körper macht und das dann auch in unserem Körper zu finden ist. Wobei es nicht nur als Verdichtung im physischen Körper zu finden ist, sondern vielleicht als Verspannung, als eine Verdichtung, als ein Hindernis in unserem emotionalen Körper oder auch als eine ungute Formation in unserem mentalen Körper. Wir bestehen nicht nur aus diesem physischen Körper, sondern wir bestehen auch aus einem Emotionalkörper und auch einem Mentalkörper und auch aus einem Kausalkörper. Und das kann man sich so vorstellen, als ob diese Körper wie so eine Aura, von der wir ja alle schon gehört haben, wie so Auraschichten um diesen physischen Körper herumgestülpt sind. Und jetzt ist die Möglichkeit, und das ist das Neue, was mir jetzt halt nochmal gekommen ist, jetzt gibt es die Möglichkeit natürlich, diesen Metascan ganz ausgerichtet auf diesen physischen Körper zu machen. Aber wir können zum Beispiel den Metascan auch ausgerichtet auf unseren Emotionalkörper machen, was natürlich auch geschieht, wenn wir so durchgehen. Und wir können vielleicht auch einmal versuchen, diesen Metascan auch auf unseren mentalen Körper auch auszurichten. Also da, wo wir eben die ganze Zeit denken. Auch eine Möglichkeit. Und das Gleiche gilt auch für die Ho'oponopono-Praxis. Wir können auch mit diesen Sätzen, und das ist auch eine schöne, vielleicht machen wir es noch in diesem Kurs, dass wir auch mit dieser Kraft, mit dieser Vergebenskraft durch unseren Körper durchgehen, so wie mit der Metasonne, mit dieser Kraft der Vergebung durch unseren Körper durchgehen. Und dann diese verschiedenen Bereiche, diese verschiedenen Körperbereiche, sei es im physischen Körper, sei es im emotionalen Körper oder im mentalen Körper, diese Bereiche eben mit der Kraft der Vergebung behandeln oder heilen. Es tut mir leid, Kopf zum Beispiel, das ist natürlich der Bereich, wo der Mentalbereich am deutlichsten zum Vorschein kommt. Unseren Kopf nochmal, dieses Mentale, was in unserem Kopf vor allem vorhanden ist, da reinzugehen und dann zu sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich liebe dich und ich danke dir. Und da ist mir nochmal so ein Gedanke hochgekommen, auf den ich nochmal so eingehen möchte. Weil bei der Praxis des Etikettierens, die wir hier gelernt haben oder erinnert haben, manchmal die Tendenz vorhanden sein kann, dass wir versuchen, mit dem Etikettieren sozusagen die Gedanken aus der Welt zu schaffen. Und dann versuchen wir etwas, was nicht möglich ist. Gedanken können wir nicht durch loshaben wollen, durch diese Widerstandsenergie, durch diese ablehnende Energie versuchen, aus der Welt zu schaffen. Das Resultat wird vielleicht sogar sein, dass die Gedanken noch mehr werden oder noch stabiler werden oder noch widerständlicher werden. Aber wie etikettieren wir jetzt, damit wir nicht in diese Falle tappen, ich möchte es endlich loshaben? Vielleicht könnte man es nennen, ein liebevolles Etikettieren. Sozusagen so ein bisschen zu etikettieren. Später darfst du wieder da sein. Oder jetzt nicht. So, vielleicht muss dann noch selber so reinforschen, wie dieses liebevolle Etikettieren ausschauen könnte. Aber vor allem auch insgesamt vielleicht nochmal einen anderen Umgang mit unseren Gedanken auch bekommen. In der Meditation, auf dem spirituellen Weg, da hören wir ja oft, ja, wenn wir die Gedanken mal loslassen, diese Sinneswelt loslassen, dann kommen wir in die feinstoffliche Welt. Jetzt ist die Tendenz natürlich vorhanden, dass diese Gedanken eben was Schlechtes ist, was Schlechtes sind, dass das was Negatives ist. Und dann versuchen wir auf die Art zu praktizieren und kommen nicht weiter. Es kann ein Hindernis sein, das wir ganz gern überwinden möchten, das wir gern heilen möchten, aber wo wir ganz einfach nicht die geschickten Mittel einsetzen. Und das ist mir nochmal so bewusst geworden. Wir müssen da versuchen, so einen anderen Zugang zu finden. Und zum Beispiel zu versuchen, diese Vergebenspraxis mal durch unseren Körper durchzugehen oder vor allem in den Kopf hineinzugehen. Und dann auch einmal den ganzen Mentalbereich, unseren ganzen Gedankenbereich eben mit dieser Kraft der Vergebung auch einmal sozusagen begegnen. Es tut mir leid, dass ich jetzt schon so lange auf dem Weg bin und immer wieder versuche, dich loszuwerden, die Gedanken loszuwerden. Ja. Bitte verzeih mir oder verzeiht mir, so den Gedanken mal zu sagen. Bitte verzeiht mir. Ich liebe euch und ich danke euch. Die Gedanken ermöglichen ja uns ganz, ganz viel. Ermöglichen uns ganz, ganz viele Erfahrungen zu machen. Sie sind ja nicht grundsätzlich schlecht. Aber sie haben eben in unserer Gesellschaft vielleicht ein bisschen zu viel Bedeutung bekommen. Sodass, das ist auch nicht ganz richtig ausgedrückt, nicht so viel Bedeutung bekommen, sondern durch dieses einseitige Konzentrieren auf die Verstandeswelt hat ganz einfach das Herz zu wenig Bedeutung bekommen. Und wir müssen jetzt versuchen, das Herz wieder sozusagen in die Balance zu bringen mit der Verstandeswelt. Nicht versuchen, all diese Erkenntnisfähigkeit, die Verstandeswelt, jetzt zu sagen, jetzt muss das wieder verschwinden. Sondern das ist ja eine Kraft, die ganz, ganz wichtig ist. Und wenn wir die geschickt einsetzen, kann ja die Kraft der Erkenntnis ja uns auch in der Meditation ganz tief führen. Aber eben, was damit gemeint ist, ist dieses diskursive Denken, dieses versklavte Denken, wo wir eben wie Sklaven ständig dem ausgesetzt sind und keine Kontrolle, keine Herrschaft da haben und darunter leiden unter diesem diskursiven, ständigen Gedankenabläufen. Und dafür ist natürlich auch dieses Training da. Aber jetzt vielleicht auch einmal versuchen, mit der Kraft der Vergebung auch unseren mentalen Körper sozusagen zu begegnen und zu sagen, okay, ich versuche da auch Liebe reinzubringen, die Kraft der Vergebung reinzubringen und da nochmal einen ganz anderen Ansatz zu bekommen. Also vor allem für diejenigen, vielleicht für euch, die sehr, sehr viel denken und sich vielleicht nicht so leicht tun, einmal aus dem Denken auch einmal ein bisschen rauszukommen oder das zu besänftigen. Ein Impuls kam auch in einem Gespräch, den Gedanken mal richtig Raum zu geben. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Den Gedanken mal richtig Raum zu geben, die Gedanken auch ganz liebevoll einzuladen. Gedanken, ihr seid jetzt eingeladen, kommt. Und dann zu warten, dass die kommen. Und das Interessante ist, wenn man die einlädt und dann wartet, dass die kommen, ja, so wirklich so eine positive Haltung, dann kommt auf einmal kein Gedanke mehr. Ja, das ist interessant. So wie so die Katze, die vor dem Mauseloch sitzt und wartet, bis die Maus rauskommt. Und dann sitzt man da und warten, bis der Gedanke kommt und warten und der kommt nicht mehr. Weil eben was anders da ist. Es ist diese Bewusstheit da, diese Achtsamkeit ist da und hat sozusagen ganz unauffällig das Kommando übernommen, hat den Raum bekommen, der Raum der Bewusstheit. Ja. Und dann ist man in dem Raum der Bewusstheit und wartet darauf, dass ein Gedanke kommt und dann kommt keiner. Und wenn einer kommt, dann kann er kommen und wieder gehen. Dr. Hu Len arbeitete ausschließlich an der Reinigung seines Herzens und Bewusstseins. Und nachdem er 1,5 Jahre lang ein Ho'opono gemacht hatte, veränderten sich die Stimmung und die Atmosphäre im Gefängnis, Krankenhaus. Nach 18 Monaten trug keiner der Gefangenen mehr Handschellen. Das Personal, die Wächter und Therapeuten kamen gern zum Dienst und der Krankenstand der Angestellten verringerte sich. Therapeutische Gespräche mit den Gefangenen wurden möglich. Und nach 4 Jahren waren bis auf 2 Gefangene alle Insassen geheilt. Die Anstalt wurde schließlich geschlossen. Also es ist natürlich eine bemerkenswerte Geschichte. Und ich habe sie deswegen vorgelesen, weil es ganz einfach zum Ausdruck kommt, wie kraftvoll die Kraft der Vergebung ist, wie heilend die Kraft der Vergebung ist. Und nicht nur für unser eigenes, in Anführungszeichen, schwieriges, verdichtetes, Sein, sondern auch ausgelöst durch unsere Mitwelt, die Anteile, die wir in uns tragen, die dadurch angetriggert werden. Also wir haben die Möglichkeit, und das ist vielleicht auch etwas ganz, ganz Wichtiges und Schönes, wo man ja oft so frustriert ist, ja, was dem so hilflos ausgesetzt ist. Was kann ich da machen in dieser Welt, die so verrückt ist momentan und so so verblendet ist und so voller Angst ist und so auf falschen Wegen unterwegs ist? Was kann ich denn da noch machen? Die Kraft der Vergebung im eigenen Herzen entfalten. Und dann zu schauen, was da, wie er, dieser Hu Lin, dieses praktiziert hat, was da im eigenen Herzen immer wieder auch noch hochkommt und noch da ist. Und da eben diese Arbeit machen und dann feststellen, dass sich das auch auf unser Umfeld auswirken wird. Dass unsere Umgebung auch auf einmal davon beeinflusst ist. Ja, vielleicht auch bestrahlt ist. Ja. In einer Lehrrede spricht der Buddha auch davon, wie stark die Ausstrahlung von einem Menschen ist, der das Heilsame im Herzen entfaltet, der harmlos wird, der gewaltfrei wird, der liebevoll wird. Und er sagt dann in dieser Lehrrede, dass das dadurch die Menschen und die Wesen um uns keine Angst mehr haben, weil sie spüren, dass da eine liebevolle Atmosphäre ist, in der man keine Angst mehr hat. Und indem wir diese Gabe, diese Ausstrahlung, dieses Geschenk an unsere Mitwelt machen, strahlen wir da aus und schaffen ein Feld der Harmlosigkeit, der Gewaltfreiheit, des Friedens. Und indem wir dieses Feld schaffen, strahlt es wieder auf uns zurück. Und wir selbst spüren im eigenen Herzen ein Feld der Gewaltlosigkeit, der Harmlosigkeit, des Friedens. Wie du in den Wald hineinschreist, so kommt es zurück. Also so dieses karmische Prinzip auch zu verstehen, wie ich der Welt begegne, wie ich in den Wald hineingehe, wie ich sozusagen mein Leben gestalte, wie ich anderen Menschen, anderen Wesen, Tieren begegne, so kommt es auf mich zurück. Auch gerade bei Hunden ist das auch etwas, was man gut beobachten kann. Wenn man Angst hat vor Hunden und dann natürlich so ein Feld aufbaut vor Hunden, wo Angst ist, auf einmal bekommen Hunde auch Angst. Wenn man aber angstfrei ist, ja, und dieses Feld aufbaut, dann werden Hunde auch nicht auf uns losgehen. Das ist ganz einfach auch nicht möglich. Da gibt es auch eine schöne Geschichte vom Buddha. Obwohl der Buddha ja ein großer Weisheitslehrer war und unglaublich viel Liebe, unglaublich viel Metta hatte, hatte er doch auch Feinde. Interessanterweise, das kann man eigentlich gar nicht verstehen. Oder Neider, so könnte man es vielleicht eher ausdrücken. Und einer seiner Neider war ein Cousin von ihm, der Devadatta, und der wollte sozusagen seinen Posten übernehmen. Der wollte dem Buddha so nahe bringen, ja, du bist ja jetzt schon in einem gewissen Alter, es wäre jetzt gut, du würdest langsam sozusagen deinen Posten räumen und ich stehe bereit dafür, diesen Posten jetzt einzunehmen. Und der Buddha hat erkannt, dass die Absichten von dem Devadatta nicht reine Absichten waren, sondern dass der da ganz einfach unlautere Absichten hatte. Und er hat den Devadatta sozusagen ein bisschen ausgeschlossen. Was den Devadatta so ärgerlich gemacht hat, dass er sich überlegt hat, wie kann ich den Buddha beseitigen? Und er hat versucht, den Buddha umzubringen. Und das ist natürlich, kann man sich vorstellen, ein sehr, sehr unheilsames Karma. Und eine der Taten, die er sich ausgedacht hat, wie er den Buddha umbringen könnte, war ein wilder Elefant, der auf alles losgegangen ist, der auf alle Menschen losgegangen ist, die ihm in sein Blickfeld gekommen sind. Und er hat diesen Elefanten freigelassen, wo er gemerkt hat, der Buddha ist auf dem Weg in diese Richtung, wo der Elefant war. Und er hat diesen Elefanten freigelassen und der Elefant ist mit aller Gewalt auf den Buddha zu, gestürmt. Und der Ananda, der Aufwärter von Buddha, wollte sich noch so in den Weg werfen oder in den Weg stellen. Also er war voller Liebe zum Buddha und wollte sich in den Weg stellen, Buddha beschützen. Und der Buddha hat mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten, hat er so das so gemacht, dass der Ananda so weggeschwommen ist. So. Und dass der Elefant auf ihn zugelaufen ist. Und der Buddha hat ihm dann seine ganze Liebe dem Elefanten geschenkt, die Liebe auf den Elefanten ausgestrahlt, sodass der Elefant immer langsamer geworden ist und irgendwann dann stehen geblieben ist und dann auf die Knie gegangen ist und sich vor dem Buddha verbeugt hat. Also das ist eine Geschichte, die zeigt, was Liebe, wozu Liebe fähig ist, was mit Liebe, mit einem liebevollen Herzen, was da möglich ist. Das ist natürlich ein hohes Ideal. Ja. Oder so wie Jesus, der am Kreuz hängt und dann sagt, Herr, vergib ihnen, diese Kraft der Vergebung auch im schlimmsten Leid noch ausdrückt. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind natürlich Ideale, an die wir uns erinnern können und die wir uns als Vorbild nehmen können und vielleicht als Inspiration nehmen können. In die Richtung möchte ich mich auch bewegen. Ich möchte auch die Kraft der Liebe entfalten, weil ich auch weiß, dass dadurch natürlich ein großer Schutz da ist. Ich möchte die Kraft der Vergebung entfalten, weil ich weiß, dass dadurch viel Heilsames in die Welt kommt, dass ich dadurch nicht dem Ganzen hilflos ausgeliefert bin, sondern dass ich dadurch nicht nur die Möglichkeit habe, mich selber zu heilen, sondern auch die Möglichkeit habe, mein Umfeld auch zu heilen. Vielleicht noch eine kurze Erklärung zu den Emotionen oder zu dem Emotionalkörper. Da ist es wichtig, dass wir unseren Geist einmal genauer kennenlernen, wie unser Geist funktioniert. Und unser Geist hat einen gewissen Ablauf. Normalerweise ist es so, dass wir mit unseren Sinnen mit der Welt in Kontakt kommen. Ja, wir sehen was, wir hören was, wir riechen was, wir schmecken was oder wir betasten was. Das sind die Möglichkeiten, wie wir mit der Welt in Kontakt kommen, wie wir erleben. Oder wir gehen mit unserem Geist, kommen wir in Kontakt, wir denken was. Das ist der sechste Sinn. Ja. Und jetzt ist es so, dass, nochmal ein bisschen detaillierter ausgedrückt, dass unsere Sinnesgrundlage, zum Beispiel das Auge oder vielleicht besser das Hören, weil ihr habt ja gestern diese Übung im Wald gemacht mit dem Hören. Das Ohr geht mit einem Hörobjekt, mit einem Geräusch in Kontakt und dieser Kontakt erzeugt einen Höreindruck, einen Sinneseindruck. Das ist das Sinnesbewusstsein, das entsteht und dieses Sinnesbewusstsein erzeugt einen Sinneseindruck in unserem Gedächtnisspeicher oder in unserem, ich weiß jetzt das buddhistische Wort gar nicht genau dafür, in unserem karmischen Speicher, den wir mit in dieses Leben gebracht haben und mit in den gegenwärtigen Moment gebracht haben, wo all unsere Erfahrungen, die wir je gemacht haben, abgespeichert sind. Und dieser Sinneseindruck macht in diesem Gedächtnisspeicher einen Eindruck und dieser Eindruck wird von unserem Geist verarbeitet. Der wird auf der einen Seite gefühlsmäßig verarbeitet, indem wir ein angenehmes, neutrales oder unangenehmes Gefühl erleben und dieses Gefühl wird gleichzeitig auch von unserer Wahrnehmung begleitet, dass wir das einsortieren, dass wir das in eine Schublade stecken. Das ist das Geräusch, es ist eine Motorsäge oder das ist ein Vogel. Und je nachdem, was für ein Geräusch das ist, erzeugt es natürlich ein entsprechendes Gefühl in unserem Innern. Und dieses Gefühl und diese Wahrnehmung, die dadurch entsteht, wird von unserer Reaktion gefolgt. Jetzt nochmal zurück zum Wald, was ihr da erlebt habt. Vielleicht habt ihr da bei eurer Hörübung ein Vogelgezwitscher gehört. Bei den meisten Menschen, nicht bei allen, aber bei den meisten Menschen erzeugt ein Vogelgezwitscher ein angenehmes Gefühl. Dieses angenehme Gefühl wird begleitet von dem Etikett Vögelchen oder Vögel oder Vogelgezwitscher. Dieses Etikett wird jetzt und dieses Gefühl wird jetzt gefolgt von unserer Reaktion. Das war aber ein schönes Geräusch, das war aber ein schönes Lied oder das war aber ein schönes Geräusch, was da von dem Vögelchen ausgegangen ist. Das wäre schön, wenn der Vogel noch länger singen würde. Oder ja, ich werde jetzt öfter in den Wald gehen, um öfter so ein Geräusch zu hören. Ich gehe zu selten in den Wald. Ja. Also eine positive Reaktion, wo eine Tendenz da ist, ja, dieses Geräusch eben zu behalten oder öfter zu haben. Und durch dieses Zusammenspiel von Gedanken, Reaktion und Gefühl entsteht eine Emotion. Und diese Emotion hat einen Niederschlag in unserem Geist und in unserem Körper. Das Gleiche ist natürlich, wenn wir jetzt im Wald sind und mit offenen Ohren da sind und eine Kettensäge ist zu hören. Bei den meisten Menschen, wenn sie im Wald sind oder überhaupt, löst dieses Geräusch der Kettensäge ein unangenehmes Gefühl aus. Unangenehmes Gefühl, Etikett Kettensäge. Ja, Kettensäge. Und dann ist die Reaktion, können die nicht einmal aufhören, die Bäume umzuschneiden. Ja. Warum muss jetzt gerade an so einem schönen Tag, wo wir im Wald sind, müssen die Bauern oder wer auch immer die Bäume fällen? Das könnten die doch auch ein anderes Mal machen oder was auch immer da hochkommt. Ja. Und dann ist durch dieses Gefühl, durch dieses negative Gefühl, durch diese negative Reaktion, kommt natürlich noch eine negative, ein unangenehmeres Gefühl in uns hoch. Ja? Und dieses unangenehmere Gefühl wird von noch negativeren Gedanken gefolgt, bis man dann durch dieses Zusammenspiel von Gefühl, negativen Gedanken, so eine negative Emotion zusammenbekommen. Und wenn wir diese Emotion lang genug fortsetzen, dann wird es natürlich auch zu einer Geistesfärbung, einer Geistesstimmung, zu einem Geisteszustand. Drum, nochmal zurück zu diesem Ausspruch, drum passt auf eure Gedanken auf, passt auf eure Reaktionen auf. Wenn es heilsame Gedanken sind, heilsame Reaktionen sind, die können wir natürlich gern auch etwas weiter fortführen, aber wenn es so unangenehme Sachen sind, dann aufpassen, dass wir da nicht in diese Schleifen kommen, dass wir da nicht in diese negativen Spiralen kommen. Weil es hat auch einen Niederschlag auf unseren Geist. Also auch vielleicht nochmal wichtig in dem Zusammenhang mit der Arbeit, wie wir durch den Körper durchgehen und mit der Arbeit, wie wir eben diese Vergebenspraxis machen können. Wir werden heute Nachmittag, werden wir das Ho'oponopono-Lied singen, und werden die Praxis dadurch noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen kraftvoller und liebevoller machen, gestalten. Und dann lasst dieses Lied heute Nachmittag, lasst es auf euch wirken. Und vielleicht, wenn da irgendwas auch gerade noch da ist in eurem Geist, das momentan auch so hochgekommen ist, wo was Ungutes da ist, wo vielleicht geheilt werden möchte, dann vielleicht heute Nachmittag ist eine besonders günstige Gelegenheit, eben da diese heilende Energie der Ho'oponopono-Praxis reinstrahlen zu lassen. Es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich und ich danke dir. Auf unseren physischen Körper können wir das anwenden, auf unseren emotionalen Körper und auf unseren mentalen Körper können wir das anwenden. Und auf vieles, vieles mehr. Wir können aufstehen und die Beine ausstrecken.